FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier in unserem kleinen FVI-Podcast und mir gegenüber, erwartungsfroh, strahlend, sonnengebräunt trotz fehlender Sonne, sitzt wie immer der extrem gut aussehende Markus Aroner. Hallo Markus.
Hallo Björn, ich grüße dich trotz gebleichter Haut. Eine gewisse Bleiche ist in diesen Breitengraden zu dieser Jahreszeit nicht auszuschließen.
Das ist korrekt. Das ist leider korrekt. Aber der Frühling steht ja vor der Tür.
Lassen wir da rein.
Dauert nicht mehr lang. Oh, ja. Und man muss halt auch sagen, in Köln ist es zumindest schon mal wieder 10 Grad. Also es ist durchaus aushaltbar. Und es ist ein mittelschweres Wunder passiert. Das möchte ich kurz berichten.
Please.
Ja. Die Leverkusener Brücke.
Nein, sie ist fertig.
Also die neue.
Ja. Oh nein, oh nein.
Ich habe sie schon zweimal befahren und es ist...
sie hält immer noch.
Ich finde gar keine Worte, um das zu beschreiben. Es ist ein lautloses, ein elfengleiches Dahingleiten über den Rhein und man denkt sich... Oh, das hast du aber lange nicht mehr erlebt. Also
ich muss es machen wie bei der Schierstander Brücke in Wiesbaden, dass du vorher noch so eine kleine Schleife einbaust, die angeblich da auch noch haben, weil man sich irgendwie mit der Auffahrt ein bisschen vertan hat. Ich weiß nicht, ich kenne die Geschichte nur. Ich habe es noch nicht ausprobiert seitdem, aber ach, Brücken, wir hatten das ja auf der A40, glaube ich auch. A40 oder auf der 42, muss man nachdenken. Eine von denen ist jetzt wieder ganz fertig und du schnurrst über den Rhein. Also Nordrhein-Westfalen, da kommen wir wahrscheinlich gleich zum Thema unseres heutigen Gesprächs.
Da haben wir uns gerade eine Brücke gebaut.
Ist aber wie, mein lieber Pons Pontes, sage ich nur, ist im Aufwind.
Ja, Nordrhein-Westfalen ist im Aufwind. Ja, und sagen wir es mal so, damit steht es im krassen Kontrast zum Rest Deutschlands, weil da sind wir jetzt eher nicht ganz so massiv im Aufwind.
Das sind wir im Gegenwind, ne?
in einem straffen Gegenwind und vielleicht auch in einem... Ich las heute, Deutschland sei wieder der kranke Mann Europas. Kann man jetzt erstmal nicht so viel gegen sagen, dass das der Fall wäre.
Ja, ich sag's mal so, ne? Unter den Blinden ist der einbeinige König. Und ich glaube, Deutschland gönnt sich momentan beides, Gehschwäche und Sehschwäche. Also da kommt echt. Ist ja auch lange vorbereitet, muss man sagen.
Du musst aber auch sagen, es hat einen Vorteil, wenn du irgendwo gegen rennst, nicht so schnell.
Ja, und du siehst es nicht, es ist alles nicht so.
Was man nicht sieht, ist ja gar nicht da.
So wird man ja von allem umzingelt praktisch, ne?
Am meisten von der Realität.
Wirklichkeit ist aber auch was Gemeines, finde ich. Gerade wenn man was anderes vorhatte, dann ist die wirklich extrem unschön. Geht uns ja eigentlich auch immer so, ne? Wenn man ehrlich ist.
Ja. Wir wollten jetzt auch schon auf den Malediven liegen. Und was ist aus uns geworden?
Ja. Malus-Diven. Zwei Malus-Diven. Auch nicht schlecht, oder?
Finde ich nicht schlecht. Ja, aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, gut, wir haben ja jetzt erstmal ein relativ volatiles Umfeld und ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern halt generell in Europa sind die Vorzeichen im Moment, sagen wir es mal so, es sorgt nicht unbedingt für Luftsprünge in den Vorstandsetagen.
Ist aber auch so, alle paar 15 Jahre erwischt es dich halt wieder. Ja, dann kommt wieder eine der Monsterkrisen und das sind diese Konjunkturzyklen, die langatmigen. Ja. Hieß die Kondratjew? Ich hab's vergessen.
Ich glaube ja, Kondratjew. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ja, aber ja.
Besser, die ziehen sich ja zusammen, dann heißt die Kontraktionjew, ne?
Es sei denn, du hast einen Vertrag, dann sind es
Kontrakt.
Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt aber natürlich trotz der ausbleibenden Jubelstürme in der Vorstandsetage, müssen wir jetzt trotzdem so unser Unternehmen lenken.
Wir müssen was tun, ja. Ne?
Genau. Und wir haben uns darüber natürlich mal Gedanken gemacht und uns gefragt, welche Optionen gibt's denn?
Ja.
Also was kann man denn jetzt als Unternehmenslenker tun, um dieser Krise kurzfristig zu entgehen oder auch langfristig etwas dagegen zu tun?
Ja, oder sie zu nutzen. Ne?
Ja. Never waste a good crisis. ja, und ich würde sagen, wir deklinieren uns da mal durch. Und ich glaube, ein spannendes Thema, was wir als erstes haben, ist natürlich, die Intuition ist, glaube ich, bei jedem erstmal kurzfristig Kosten senken. Wir haben aber natürlich eine Sache, die wir vielleicht im Hintergrund noch etwas wirken lassen sollten, je nachdem, wie massiv wir denn jetzt Kosten senken. Also Kostensenkung heißt ja normalerweise Personal freisetzen. Ja, ist eine direkte Übersetzung davon. Auf der anderen Seite habe ich natürlich ein demografisches Problem. Also ein Beispiel, was mir jetzt sofort einfällt, oder ich habe generell unter Umständen ein Recruiting-Problem. Ein Beispiel, was mir da sofort einfällt, ist, Bosch hat, glaube ich, 1200 Softwareentwickler auf die Straße gesetzt vor nicht allzu langer Zeit. Das ist jetzt auch schon wieder
ein. Sie auch vor nicht ganz allzu langer Zeit, glaube ich, auch eingestellt hatten.
Genau, also in dem Sinne. Und dann musst du dir natürlich auch die Frage stellen, wie schnell kriegst du die wieder, wenn du sie wieder brauchst? Wenn du eh schon in einem Hintertreffen bist, was deine Entwicklungszyklen angeht. Also das heißt, am Ende hast du ja jetzt zwei Dinge, die du relativ gut ausbalancieren musst. Nämlich natürlich möchtest du Personal freisetzen, was du vielleicht im Moment nicht brauchst oder was im Moment sehr teuer ist. Auf der anderen Seite musst du es aber, nachdem die Krise wieder vorbei ist, auch wieder anheuern. Höchstwahrscheinlich.
Ja, und ich hatte gelesen, dass es eine demografische Veränderung in Deutschland gibt. Ich weiß nicht, ob das... angeblich, das hat, also praktisch seit 1966 oder 67 ist das erst absehbar. Ja, kommt also doch relativ überraschend, hat auch wenig Vorlauf. Und diese Überraschung sorgt jetzt dafür, dass es manche vielleicht sogar erstaunt sind, dass die jungen Leute, die man dann morgen wieder haben möchte, einem gar nicht die Tür einrennen. Habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also es gibt wirklich eine lustige Anekdote. Wir waren vor, wahrscheinlich bin ich hier schon zweimal erzählt, aber dann also heute zum dritten Mal. Wir waren vor, das ist vielleicht so 10 Jahre her, waren wir bei der Standortgesellschaft eines sehr großen Chemieparks und haben die damals auch angesprochen, haben gesagt, also wir hätten hier ein paar Konzepte, wollt ihr euch mal mit der Idee beschäftigen, demografischer Wandel. Da war der Satz damals, das ist noch nicht so lange her, wie gesagt, ne? Nee, das ist tatsächlich nicht in unserem Handlungsfeld momentan.
Ja. Ein Klassiker.
Ja, man ist halt erstaunt, also man ist tatsächlich erstaunt, das bringt uns vielleicht gleich zu einem dieser Analysenansätze. Wie kommt es dazu? Dass es in diesen, also es ist ja, glaube ich, mehr als die Krise. Ja, wir haben, glaube ich, eine Doppelwirkung. Insofern hat das mit dem Doppelwumms tatsächlich mal geklappt. Wir haben also diese externen Einflüsse oder exogenen, würde man wahrscheinlich sagen. Also Weltwirtschaft bewegt sich und da kann man dann relativ wenig gegen machen. Und wir haben auch politische Einflüsse. Gut, da ist dann irgendwie kein Kraut gegen gewachsen. Da hilft, glaube ich, wirklich nur, sich darauf einzustellen, dass das jetzt auch nicht weniger werden. Also die Multipolarität der Welt, die wird jetzt auch, glaube ich, momentan nicht weniger. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall ist mal mit so einem Kräftedreieck zu tun. Früher, also die ganz Älteren können sich noch erinnern, da gab es einfach nur West und Ost und Nord und Süd gab es eigentlich gar nicht. Denn die waren zwar da, aber haben nichts angerichtet. Die ganze Aktion hat eigentlich im Norden stattgefunden. Und das waren eigentlich klare und einfache Verhältnisse. Und seit einigen Jahren ist das gar nicht mehr klar und auch nicht einfach. Und auch politisch verlässliche oder vormals verlässliche Bündnispartner sind vielleicht Wackelkandidaten in Zukunft. Also alle gucken auf die Wahlen in Amerika. Aber das ist ja nur ein Element. Und dann hast du halt die China-Russland-Geschichte, die man eigentlich auch nie vorhergesehen hat. Die steht halt nur seit 30 oder 50 oder 70 Jahren in allen Büchern. Und das sind, glaube ich, Dinge, an denen man wenig ändern kann. Da kann der Einzelne halt nur zugucken und sagen, ja, da stelle ich mich irgendwie drauf ein. Aber ich habe eben auch interne Faktoren. Und das sind, glaube ich, selbstvermurkste Themen. Also die Deutschland über Also ich meine, ich schimpfe ja gerne über unsere Regierung, aber das kann man denen nun wirklich nicht anlasten. Einige waren, glaube ich, auch in früheren Regierungen dabei, auch wenn die das mittlerweile vergessen haben. Aber das
Drama wieso, geht, wie anderes auch.
Also mein Gott, flutscht im hohen Alter flutscht mir auch einiges durch. Aber worauf ich hinaus wollte, das geht, glaube ich, schon seit über 10 Jahren so. Also wenn wir ganz zurückgucken, würde ich sagen, das ganze Thema, in das wir jetzt reinrauschen, ist wahrscheinlich 15 Jahre alt.
Ja, mit Sicherheit. Also das ist generell, glaube ich, auch eine Sache, die man festhalten kann. Ne? Viele von den Faktoren, die jetzt natürlich unangenehm aufpoppen, sind halt ein Klumpenrisiko, was man sich vorher aufgebaut hat. Also es ist ja nicht spontan gekommen, sondern man hat sich das über Jahrzehnte hart erarbeitet, sehr, sehr dichte Abhängigkeiten zu schaffen.
Ja, und es kommt ja eine Brätigkeit von allen Seiten dazu. Ja, für die Politik ist das ja einfacher zu sagen, ach, stellen wir die Bevölkerung mal ruhig und wir sedieren die durch Ausschütten von Wohltaten. Welche Wohltaten hat man ausgeschüttet? Die Dinge, die man eigentlich so, ich sag mal, vielleicht der letzte große Zeitpunkt war vielleicht diese Schröder-Agenda 2010. Und danach hat man eigentlich angefangen, diese Optimierung, die man da erreicht hat, systematisch wieder zu verfrühstücken. Das war eben, ja, das hat aber auch niemanden richtig gestört, muss man sagen. Also auch in der Wahlbevölkerung nicht. Und dazu kommt dann eben, dass man sagt, man hat sich auch in dieser Friedensdividende sehr schön eingerichtet. Die hat man also als Dividende, was macht man damit? Eigentlich nicht mal so aufs Sparbuch. Hat man nicht gemacht. Man hat sie auch noch ausgeschüttet. Und dann wurden halt alle immer bequemer. Und die Bequemlichkeit ist jetzt vorbei. Und das Dumme ist, dass jetzt alle Dinge zur gleichen Zeit passieren. Du musst mehr für Verteidigung ausgeben, du hast weniger Spielraum für Investitionen etc. Und gleichzeitig hast du den Sozialanteil im Haus erhöht. Ja, da musst du jetzt mit zurechtkommen. Ne? Ja.
Aber ein Thema, was man da, glaube ich, relativ gut erkennen kann, und das lenkt, glaube ich, auch dann vielleicht in der Analyse auch wieder das Thema in Richtung Unternehmen und Unternehmenslenkung.
Der interne Teil, der endogene.
Endogene. Etwas, was man an dieser Beobachtung feststellen kann, ist, dass alles, was unmittelbar beobachtbar ist, das geht man an. Ja, also was kurzfristige Earnings hat oder was sofort zu einer Ursache-Wirkung-Beziehung führt, die man erklären kann, das liegt dir viel, viel näher, das anzugehen oder das auch zu verkaufen, weil das halt beispielsweise in deiner Legislaturperiode noch als dein Erfolg verbucht wird.
Ah, ja.
Und alles, was aber langfristig gut ist, in dem Moment aber sehr, sehr schlecht,
dafür wirst du nicht gewählt.
Bleibt tendenziell eher liegen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage und damit auch der Brückenschlag ins Unternehmen. Wenn ich jetzt mal mir DAX-Konzerne klassischer Natur angucke, eigentlich egal welcher, ja, habe ich dort nicht eine ähnliche Situation, dass ich als Vorstandsvorsitzender für einen bestimmten Zeitraum eingesetzt bin, normalerweise im Quartalsturnus berichte und mich dann natürlich auch sehr, sehr redlich bemühe, vor allen Dingen Verbesserungen und Impacts zu erzeugen, die mindestens mal in meiner Amtszeit, aber am besten quasi möglichst kurzfristig erreichbar sind?
Ja klar, wir kennen ja das Phänomen aus dem Innovationsmanagement, also wir beide rennen ja nun seit vielen Jahren, kann man glaube ich sagen, herum und Innovationen, das hat mir auch mal der Leiter eines wirklich sehr großen Forschungshauses, eines wirklich nicht kleinen Konzerns gesagt, mit dem habe ich mich mal drüber unterhalten und wir waren uns beide einig, haben gesagt, naja, so 10 Jahre. Das ist so time to market, ja. Also, das heißt, von der Invention oder Idea to Invention, sagen wir mal, so von dieser ersten Erfindungsphase. Wir sind noch nicht bei der Innovation, wo das dann marktfähig mal angedacht wird und dann in Konzepte verwandelt wird. Bis das marktreif ist, ist eine Dekade weg. Und das widerspricht natürlich allen Lebensdauern von Geschäftsführungsverträgen. Also ich kenne wenig Verträge, die wirklich so lange gehen. Es gibt die Fälle natürlich, aber ich glaube, so die klassischen bewegen sich irgendwo zwischen 2 und 4 Jahren. Gibt es natürlich Plus und Minus, wahrscheinlich nicht mehr. Und da wirst du schlecht belohnt. Ja, du gehst gerade in diesem Hochrisikogeschäft. Hochrisikogeschäft heißt dann beim Innovationsmanagement der klassischen Definition nach, du hast A, neue Produkte und das B in neuen Märkten. Also eigentlich kennst du dich gar nicht aus. Und das ist aber teilweise auch Flucht nach vorne, das muss man sagen. Also da passieren halt die wirklichen echten Dinge. Und wenn du mal die Stars wenn du mal so eine Matrix aufmachst, diese altbekannte, ist glaube ich auch schon 50 Jahre alt, dass du sagst, also ich habe irgendwie so Sternchen, ich habe meine Cash-Cows, ich habe so die Fragezeichen, wird aus denen je was, und ich habe die toten Hunde, von denen ich dann irgendwann sage, naja, eigentlich müsste ich die aus dem Portfolio geworfen haben, vor schon langer Zeit, müsste ich jetzt mal angehen, hätte ich doch mal Zeit. Ja, und dann ist die Frage, bist du Question Mark, bist du Fragezeichen, wird aus dir etwas oder bist du der Star, das heißt, das kommende Produkt der nächsten Jahre mit tollen Märkten, und worauf sich natürlich alle konzentrieren, ist auf die Cash Cows, aus genau dem Grund, den du beschrieben hast.
Ja, ja, respektive, das ist ja genau dieses große Thema Ambidextrie, ne? Also wie schaffe ich es quasi, mein nächstes Geschäftsmodell auf den Markt zu treiben, ohne mein altes zu killen. Das ist auch in meinen Augen das, woran eigentlich bisher sämtliche deutsche Automobilisten gescheitert sind. Ich wüsste auch nicht, wie sie da nochmal rauskommen wollen, ehrlich gesagt. Quasi ihre Bestandseinnahmen, ihre Bestandsquellen so einzusetzen, dass sie am Ende in einen neuen Markt kommen.
Das war halt
zu schneller als jemand, der keine Altlast hat.
Ja, ich glaube, da war das Geschäftsmodell einfach zu verlocken. Und ich glaube, das haben wir in vielen Industrien. In der Automobilindustrie sieht man es, glaube ich, besonders gut. Das hieß ja einfach, bau eine große Fabrik und mach viel Stückzahlen. Ja. Und knechte deine ich bin mal etwas unhöflich, ja. Also ich breche eine Lanze für die Zulieferer, knechte deine Zulieferer, kauf so billig ein wie möglich, stöpsel die Teile und Systeme zusammen. Gib auch nach meinem Verständnis, was ich so erlebt habe die letzten Jahre, gibt so viel Engineering wie möglich raus. Also eigentlich besteht das Heil darin, du kannst Marke, du kannst Sterne oder Flugzeugrotoren oder zwei Buchstaben oder Blitze. Also das meine ich mit Marke. Du hast eine wirklich lange, lange Historie, dass da ist irgendwie so viel Emotionen und Bekanntheitsgrad mit verbunden, dass sich das Ding, wenn du es klug machst, fast von alleine verkauft. Und darunter machst du machst keine schlechte Technik, ganz im Gegenteil. Aber bauen lässt du sie eigentlich von anderen Leuten und am Ende auch erfinden. Und du stöpselst das dann halt zusammen. Das ist so die Fabrik der Zukunft. Da stellst du Milliardenbeträge hin, die zahlen sich lustigerweise auch flott zurück. Aber die stehen dann da. Und aus denen kommst du nicht mehr raus.
Ja, und man muss jetzt tatsächlich mal sagen, ne? Wenn wir jetzt gerade, du hattest eben ja schon mal gesagt, was eigentlich die Definition von Innovation ist. Ja. Und wenn du das mal Revue passieren lässt, dann ist die letzte Innovation des Automobilbaus aber schon fast ein Jahrhundert her.
Nee, das stimmt nicht. Mir hat eine Verkäuferin auf die Frage, die ich wirklich gestellt habe, was ist der Vorteil einer Fernbedienung beim Öffnen der Tür? Hat sie gesagt, na wieso? Du zerkratzt dir als Frau nicht mehr die Handtasche mit diesem rausstehenden Schlüssel. Und ich habe gesagt, da kann ich nichts mehr, das ist eine Top-Innovation. Also das ist Technik für die Zukunft. Das sichert Märkte, genau. Da hat man jahrzehntelang was davon und das ist praktisch nochmal Automotor.
Ja, okay.
Und hey, okay, dann habe ich das falsch eingeschätzt. Also wenn ich jetzt gemein bin, ich glaube, das waren diese Optimierungen, die viele Industrien, die Automobilindustrie nehmen wir jetzt nur als Synonym, ja. Oder als Symptom, das kann man uns dann streiten. Aber ich glaube, das waren also diese Verbesserungen im Kleinen, Kleinen, Kleinen. Diese Idee, das macht natürlich Produkte irgendwann wirklich super. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Die werden robust, die können dann auf einmal alles, die sind nach allen Ecken und Kanten perfekt. Das ist, glaube ich, wirklich so. Dieser Perfektionsgrad, der wird dramatisch hoch. Denn wenn man jetzt mal zurückblickt, ich komme aus der Zeit, ich hatte, mein erstes Auto war mein zweites Auto war der bekannte Volkswagen 1300 oder 1200. Und zwar wirklich dieser Käfer. Und ich war wirklich froh, wenn der ansprang. Und ich war auch froh, wenn ich ausgestiegen bin. Und die Zeiten sind heute vorbei. Autos springen, vielleicht wird das mit dem Elektroauto jetzt wieder anders, aber ich kenne das noch so, dass in den letzten Jahren Autos immer anspringen und man kam auch an und man konnte elendweite Strecken fahren. Das war eben ganz früher nicht so, auch nicht mit Gebrauchtwagen. Diese Produkte sind perfekt geworden. Das ist wirklich toll. Aber das ist die Verbesserung im Kleinen. Und wenn dann jetzt irgendwie was wir so alle disruptiv nennen, also Marktkräfte verändern sich, das Spiel des Marktes verändert sich. Vielleicht auch über äußere Randbedingungen, dass jemand das gesetzlich aufzwingt. Stehst halt da, ne?
Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist halt deswegen ist es halt so ein schönes Beispiel. Ich glaube, Automobil ist eine Industrie, die noch in dem Sinne zugänglich ist. Das ist ein Produkt, was jeder benutzt, ne? Ich sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich bei Chemikalien oder Ähnlichem ist das ein bisschen schwieriger. Und da muss man natürlich auch sagen, da ist die sind natürlich auch die Marktmechanismen andere, ne, weil das ein klassisches B2B-Geschäft ist, dementsprechend viel, viel schwieriger auseinander zu dividieren. Am Ende muss man aber trotzdem sagen, ich sag mal, eine Sache, die in meinen Augen im Moment, und da kamen wir jetzt gerade her, ne, die jetzt gerade im Moment massiv unterschätzt wird, ist, dass man jetzt natürlich eigentlich die Zeit hat, in der man sich neu aufstellen muss für die Zeit nach der Krise.
Ja? Spar in der Not, dann hast du Zeit.
Genau, weil das in dem Sinne das, was ja passiert ist, genauso wie es auch dem Staat ging, wurden halt auch bei den Unternehmen bedingt Rücklagen gebildet. Ja, also mit Sicherheit nicht keine, aber nicht so, dass man sagen würde, okay, dann können wir das benutzen, können wir diese Rücklagen benutzen.
Rücklagen. Das finde ich ist der entscheidende Punkt. Dass man sagt, also in der Zeit zum Beispiel, als wir über den Wirtschaftsboom hatten, wir mit den Innovationen draußen rumgelaufen sind, da haben wirklich viele Unternehmen auch gesagt, wir haben gar keine Zeit für sowas.
Ja, genau das meine ich.
Ja. Wir haben die Leute nicht, die sich jetzt mit ihrer Innovation beschäftigen, damit unsere Firma langfristig besser wird. Und so, glaube ich, hat die deutsche Industrie, und das ist aus meiner Sicht immer noch ein Volldrama, das Thema Industrie 4.0 teilweise breitflächig verschlafen. Also kannst du jetzt 2000 Mal auf die böse Regierung und den Staat schimpfen, dass der es durch kleine Zufälle immer noch nicht geschafft hat, Glasfaserkabel zu legen. Aber bitteschön, daran hat es nicht gelegen. Und auch der KI-Einsatz, der jetzt so mühsam so in die Gänge kommt, ja, da hätte man wirklich deutlich weiter sein können. Aber das ist alles vergossene Milch.
Respektive, ich möchte auf das Thema einmal kurz eingehen, auch wenn ich kein großer Fan weder der Marke noch der Person bin. Ja, aber es zeigt einen ganz massiven Unterschied in der Denkweise. Die deutsche Industrie steht heute noch da und sagt, ja, warum baut uns denn keiner ein Ladenetz?
Ja, jetzt kommt's.
Und wir bauen damals, als der erste gekommen ist, der Elektroautos, sage ich mal, marktfähig machen wollte, ne, und das wirklich einfach wollte, der wollte das einfach. Der hat gesagt, ist mir doch scheißegal, wer das Ladenetz, oder wenn mir keiner ein Ladenetz baut, dann baue ich halt selber. Ja. Und in meinen Augen ist genau da der Punkt, es wird so lange gewartet, auch teilweise von großen Konzernen, die halt.
Ja, man hat sich an das Abgreifen der Subventionen gewöhnt, wenn man nur laut genug weint und lang genug wartet.
Ja, nur
in dem Sinne, wenn es auch der Vater Staat bezahlt. Ne?
Genau, nur ich glaube, diese Zeiten sind halt zum einen vorbei und zum anderen, das ist der zweite Punkt. Natürlich kann ich darauf hoffen, ja, und auch ab einem bestimmten Punkt wird das auch wahrscheinlich kommen oder ist es auch gekommen und ist es vielleicht auch notwendig. Aber ich verliere natürlich massiv Geschwindigkeit im Markteintritt.
Ja, der Staat ist auch kein guter Investor. Warum soll der denn jetzt gerade wissen, was am besten gebraucht wird? Das ist der Teil, der mir überhaupt nicht einleuchtet. Weißt du, dann gewinnt das dann der am lautesten schreit und das ist dann die beste Technik. Woher soll ich das wissen? Da würde ich sagen, Freunde, wenn ihr das haben wollt, baut euch das.
Respektive, um es noch mehr umzudrehen, weil ich sag mal, das ist ja die Kehrseite des Liberalismus, ja?
Ja.
Auch das Risiko ist Teil des Unternehmertums. Ja, also auch das Investment, das Initiale ist Teil des Unternehmertums. Und das ist tatsächlich was, wo ich teilweise auch, ne? Genau, wo ich halt auch sage, okay, da verstehe ich die Kritik, die teilweise kommt. Ne?
Ich mache mal eine böse These.
Ja.
Ist ein Manager ein Unternehmer, also männlich, weiblich, divers? Ist der, oder die?
Nein.
Ist der Unternehmer? Ah, du weißt, wer ein Fall. Ja, gut, ich mache kurz die Frage noch vollständig, damit alle wissen, was wir denken. Ist er Unternehmer oder ist er Angestellter?
Ja.
Oder ist ein unternehmerisch denkender Angestellter? Das ist schwierig, ne? Und in guten Zeiten segelt man gerne mit dem Wind und bei blauem Himmel. Ich glaube, die Qualitäten beweisen sich, und daher finde ich diese Krisen, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich gar nicht so schlecht. Da beweisen sich die Menschen und die Qualitäten, die sie haben. Wie gehen sie miteinander um? Wie gehen sie mit der Unternehmenssituation um? Wie führen sie? Welche Schlüsse ziehen sie? Ich meine, wenn es nicht anders geht und der Laden droht insolvent zu werden, dann musst du rigoros Cost-Cutting machen, ja. Aber musst du wirklich immer Cost-Cutting machen? Hast du keine zweite Möglichkeit? Ist das alternativlos? Und wie gehst du dann damit um? Und wie nutzt du in so einer Phase eben auch Wachstumschancen?
Ja, respektive die zweite Frage, die du dir, glaube ich, auch stellen solltest auf jeden Fall. Ja, ich sag mal, also Cost-Cutting kann ja immer eine kurzfristige Maßnahme sein, genau deshalb, weil ich kurzfristig den Cashflow begrenzen muss und so weiter. Das kommt jetzt grob auf ganz viele Faktoren an, ja. Aber ich glaube, eine Frage sollte man sich immer stellen. Und das ist, was mache ich bei der nächsten Situation, um Dinge wie das zu ver- zu vermeiden.
Ja, gar nichts. Ich bin ja dann nicht mehr da. Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Nach mir kommt ja jemand anders in 2 Jahren.
Genau, aber am Ende, das ist halt die Problematik. Am Ende muss sich die Institution, wie auch immer sich die nachher manifestiert, die Institution Unternehmen, muss sich selber fragen, wie muss ich gestaltet sein, ja, damit das nicht mehr passiert.
Das kann letztlich nur, denke ich, die Eigner. Und wir haben ein, es ist, glaube ich, ein systemisches Problem. Das System Unternehmen, und wie du es schon gesagt hast, je mehr DAX, also je mehr Public und je mehr Öffentlichkeit und öffentlich sortiert und je mehr Transparenz dann dadurch auch in den Unternehmen herrscht, desto, glaube ich, umso stärker ist dieses Systemlast, die das da bewegt. Ist, glaube ich, das Phänomen so, dass ich bleibe jetzt immer bei der Form, ja, das ist, glaube ich, für mich einfacher rumzudeklinieren. Also der Manager an sich ist ein Lemming. Er muss dann tatsächlich auch mit anderen in den Abgrund laufen. Das hat, glaube ich, das hat verschiedene Gründe, aber die zwei wichtige sind, er wird für Risiken streng genommen nicht belohnt, aber er wird bestraft, wenn was passiert. Ja. Wenn er also alles macht wie die anderen Lemminge, dann ist das gar nicht schlimm, wenn die alle gemeinsam auf die Klippe laufen. Etwas extrem formuliert, er macht ja zumindest nicht viel anderes als alle anderen. Also vorwerfen wird man ihm nicht. Schiffbruch hast du dann am Ende trotzdem, aber er ist unschuldig. Das ist auch nicht schlecht übrigens für deinen weiteren Karriereweg. Und also man weiß ja nicht, wo der Lemming als nächster wieder auftaucht. Ja, und der zweite Punkt ist halt, es fehlt letztlich auch an dem Anreizsystem zu sagen, du machst jetzt hier mal etwas Neues, ein Programm, legst das auf, das mal, naja, 2, 3, 4, 5 Jahre über das hinausgeht, wie wir alle normalerweise denken und in welchem Zyklus wir auch berichten und in welchem dann unsere Aktien notiert sind. Und solange diese Kombination, die ist ja unglücklich, ja, die vermeidet im Prinzip alles, was so in Richtung Risiko und jede Art von Innovation hat immer auch einen Risikocharakter. Der wird aber, das wird begrenzt, es wird auch nicht gefördert, irgendetwas dafür zu tun. Das ist also eigentlich ein doppelter Anreiz, wenig zu tun.
Ja. Respektive, ich würde vielleicht sogar noch die These aufstellen, dass es sogar strategische Ansätze gibt, die in die Zukunft zeigen und auch weiter in die Zukunft zeigen, die aber nie operativ greifen. Also die Übersetzung einer Langfriststrategie in tägliche, was mache ich morgen, damit diese Strategie Realität wird? Ich glaube, da liegt das große Gap. Weil halt am Ende die Strategie wird entworfen auf der Management-Ebene, ja, trickelt dann ein bisschen, vielleicht bis ins Mittelmanagement. Ja, die wissen schon nicht mehr, also 10, 15 Jahre, morgen muss ich aber wieder den Quartalsbericht abgeben. Ist ja jetzt erstmal irgendwie wichtiger. Alles andere schiebst du wie so eine Lawine vor dir her.
Ja, könnte mich auch betreffen und meinen eigenen Arbeitsplatz unkomfortabel machen. Vielleicht kann ich das aussetzen.
Noch schlimmer, genau. Und dementsprechend wird das halt immer weiter nach hinten geschoben. Ne? Also das
ist ja jetzt nicht dringend. Es kommt zu Verdünnungseffekten. Also ich hatte vor Jahren mal das Vergnügen, da habe ich mir gedacht, das gönnst du dir jetzt mal, da saß ich bei einem Eigner. Also das ist eine, glaube ich, seltene Situation. Das ist also ein wirklich großer Konzern. Die sind auch toll und innovativ. Die sind auch in dem Innovationsgeschäft. Die können gar nicht anders. Ich verrate jetzt nicht drumherum, aber ich hatte das Vergnügen, vor dem Eigner zu sitzen. Und da habe ich mir gedacht, so in einer ruhigen Minute, den fragst du jetzt mal, ob der das, was du jetzt vom Management bisher, und also auf allen Stufen, bis runter zu dem, sagen wir, sehr operativen Arbeiter, das war wirklich Shopfloor, aber auch so alles, was du so in der Mitte gehört hast, du fragst ihn jetzt mal, ob der das alles so gesagt hat. Weil es immer hieß, der HABC, der will das so haben. Das hat er sogar selbst gesagt. Also es war, jedes Wort war in Stein gemeißelt in dem Konzern. Und ich habe ihn gefragt und er sagt, Herr Arnold, wo haben Sie das denn gehört? Das habe ich niemals weder so gesagt und schon gar nicht so gemeint. Wo bitte in meinem Unternehmen passieren Dinge, dass ich, wenn ich A sage, dann hinterher 1, 2, 3, 4, 5, 6 am anderen Ende rauskommt. Und da ist so viel stille Post dabei. Und meine Erklärung war damals, jede Ebene macht sich das zunutze und filtriert aus dieser Gesamtaussage 2 oder 3 Rosinchen heraus, die jetzt da zufälligerweise passen. Und dann, bis das am Ende nicht nur seine Bedeutung verloren hat, sondern ins Gegenteil verkehrt wird.
Ja.
Und das war für mich, das war faszinierend, das mal zu sehen. Es ist also nicht nur ein Phänomen jetzt von DAX-Konzernen. Es passiert auch in familiengeführten Unternehmen, offenbar auch in sehr großen. Es gibt so ein Decoupling von Schicht zu Schicht zu Schicht durch das Management durch. Und man spricht ja immer von dieser Lähm- oder Lähmschicht, kannst du dir jetzt aussuchen. Und natürlich gibt es auch das Verhalten, das ist alles da. Also das jetzt wegzudeklinieren, ist, glaube ich, ganz falsch. Ich habe neulich einen Podcast gehört, da hat ein großer Konzernchef gesagt, nee, bei uns gibt's das nicht, ich fände den Ausdruck auch nicht gut. Ich habe gedacht, naja, muss man halt dran glauben. Muss man halt fest dran glauben, ja. Aber ich glaube, man muss dieses Phänomen verstehen, dass Aussagen, Leitlinien, die kannst du gar nicht so häufig kommunizieren, wie die nicht ins Gegenteil verkehrt werden unterwegs oder nicht mehr ankommen oder filtriert werden, aber auf jeden Fall immer. Ich glaube, da ist die Neigung wirklich sehr, sehr groß, zu Nutzen desjenigen bearbeitet werden, dem das jetzt gerade hilft.
Ja, am Ende, glaube ich, musst du halt immer irgendwelche, du kriegst so Dinger durch, indem du Leute hast, die dafür brennen, das auch umzusetzen. Ne? Also meine persönliche sehr eingeschränkte Beobachtung aus Positionen, die ich selber mal in Konzernen hatte, wie gesagt, ist sehr eingeschränkt, aber ist vor allen Dingen, dass alle Initiativen, die nicht aus einer bestimmten Richtung kommen, sehr, sehr stark zäh werden und meistens zum Scheitern verurteilt sind. Und dann irgendwann kommt das alles zum Erliegen.
Gut, das klingt jetzt natürlich alles noch dramatisch. Wüste und Gemeinheit und kleine Vorhölle auf Erden. Wir müssen so mal den Bogen kriegen, sonst mich erreichen die ersten Zuhörer, die jetzt auf Brücken stehen und überlegen, ob sie sich runterwerfen. Andere legen sich Stricke um den Hals. Ja. Was können wir tun? Springt noch nicht, wartet noch, es kommt noch der zweite Teil, der beginnt jetzt.
Ja, also wir können natürlich dafür sorgen, dass wir anstatt kurz oder dass wir jetzt die Zeit nutzen, um wirklich Innovationsprojekte durchzuführen und das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen und vor allen Dingen halt auch die Strategie so auszurichten, dass das Teil der Unternehmens-DNA wird. Also wenn man sich große Konzerne anguckt und auch deren Entstehungsgeschichte, die sind genau so geworden, wie sie sind, weil sie so waren. Ja. Also Paradebeispiele, Siemens, Bosch, auch ein Bayer, alles große Unternehmen, die groß geworden sind, weil sie hochgradig innovativ waren und wo Technik auch stark im Mittelpunkt stand. Ja, also ich fasse jetzt Chemie mal unter Technik. Ja, das ist, glaube ich, einfach ein Erfolgsrezept, was man nicht vernachlässigen darf. Ne? Natürlich müssen Dinge wirtschaftlich sein. Ich habe aber auch das Gefühl, du hattest eben das Thema Brand angesprochen oder Marke. Eine Firma, die es geschafft hat, eine Marke aufzubauen wie keine andere, ist die Dr. Inc. HCF Porsche AG. Ich glaube, es gibt keinen Autobauer, der so ein Mythos, ja, vielleicht noch Ferrari.
Ja, ja, interessant. Also ich glaube, bei Porsche und also wir wollen keine Werbung machen hier. Wir würden gerne Werbung machen übrigens also wir suchen noch Sponsoren.
Aber bezahlterweise machen wir sehr gerne Werbung für Porsche.
Und dann machen wir keinen. Aber es gibt ja den alten Satz, es gibt wohl keinen Siebenjährigen, der den neuen Elfer nicht erkennt. Ja. Also es sind eben auch ikonische Formen, ne, die da entstanden sind.
Ja. Und eine Sache, ja. Deswegen habe ich es eben ausgesprochen. Ja. Die Firma heißt ja nicht nur Porsche AG. Ja. Sondern diese Firma hat den Namen gekriegt, und das ist kein Zufall, ne, dass der Ehrendoktor von Ferdinand Porsche mit im Firmennamen steht. Und nicht irgendein Doktor, sondern ein Dr. Inc. Weil das der größte Stolz dieser Firma ist, Overengineering at its best zu betreiben. Und am Ende hat sie das halt auch genauso erfolgreich gemacht, muss man einfach so sagen.
Ja, und das wird jetzt spannend. Also inwieweit die... Es gibt ja den alten Satz, ja, ich glaube auch von einem Mitglied der Familie, der letzte Auto auf dieser Erdkugel wird ein Sportwagen sein, das je gebaut wird. Und ich glaube, der springende Punkt wird, und ich glaube, das ist vielleicht das, worauf du hinaus wolltest eben, es gelingt es diesen Unternehmen, aber das gilt in allen Branchen, sich neu zu erfinden.
Ja. Ja.
Also das wäre vielleicht die Idee Nummer eins, die wir hätten, ja? Also wer jetzt wirklich ganz große Lust hat, mal was wirklich Bahnbrechendes zu denken, dürfte letztlich mal darüber nachdenken, kannst du dich neu erfinden?
Ja.
geht das? Was muss man dafür tun? Was brauchst du dafür? Und willst du das überhaupt? Und dann kommt natürlich immer die Schlüsselfrage mit deinen 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Machen die das mit?
Die Schlüsselfrage, glaube ich, die hast du aber egal, was du tust. Und ich glaube, da kommt es wieder, aber das ist ein ganz eigenes Thema, kommt es natürlich auch stark darauf an, wie du das angehst. Ne? Also ich glaube, die Erzählung, die dahinter steht, ist halt ganz, ganz entscheidend. Ne? Zu sagen, wir machen jetzt was anderes, weckt jetzt erstmal nicht unbedingt Begeisterung, sondern eher Ängste.
Gut, das ist jetzt, sagen wir mal, auf der Skala der Dinge, die ich tun kann, ist das, glaube ich, ganz rechts. Also zu sagen, also die große Neuerfindung, alles neu zu machen, mit allen Herausforderungen, die da entstehen, das ist ja schon was für Leute, die auch mal kaltes Wasser mögen. Ich hatte, um mal diese Skala so ein bisschen weiter in die Mitte zu gehen, also ganz links auf der Skala sind jetzt die, die überhaupt nichts tun wollen, die gucken einfach nur zu und jammern und jaulen. Und ganz rechts sind die, die sagen, boah, ich mache alles neu, das ist jetzt die Chance, besser wird es nicht mehr, also die Situation wird nicht mehr glücklicher für mich. Und ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Kollegin, die war früher bei einem sehr großen Beratungshaus, das kennen, glaube ich, alle. Und sie sagte, Herr Arner, also das ist irgendwie auch traurig, ja? Wenn wir früher in Unternehmen gekommen sind, und ich kenne das auch noch aus der Beratung, war erstmal Cost-Cutting angesagt. Wir haben Restrukturierung, heißt das dann höflicherweise. Und dann fällt den Beratern auch sowas Kreatives ein, wie hier müssen 2000 raus. Und das ist dann die neue Strategie. Dann denke ich, ja, okay, das ist übersichtlich, ja, vom Kreativitätsgrad. Und sie sagt, das ist ihr Credo. Die Unternehmen, das ist jetzt genau die richtige Zeit, der richtige Moment, um nach Wachstumspotenzialen zu gucken. Da muss ich natürlich mal nach neuen Märkten gucken. Also ich muss auch mal weg von diesem Dauerfokus chinesischer Drache. Ich muss mal weg von dieser Mentalität, ich schrumpf mich gesund. Das führt dann zu einem Dauerschrumpfungsprozess bis zur Unkenntlichkeit. Oder zu einem Sterben auf Raten. Ich meine, wir, glaube ich, alle haben das verfolgt mit großen Immobilienkonzernen, die vor ein paar Tagen ins Wackeln geraten sind und die jetzt Kaufhausketten mit sich reißen. Aber das ist ja kein Effekt dieses Immobilienkonzerns, sondern die Kaufhausketten, die gehen ja seit Jahren kaputt.
Ja. Ja? Und allerdings ohne Mieten gehen die nicht kaputt. War nur keiner. Sarkastischer.
Aber das kann man ja mieten. Aber es gibt ja Kaufhäuser, die das schaffen. Es gibt ja welche, die ihr Modell umgestellt haben. Es ist ja nicht so, dass alle Kaufhäuser auf der gesamten Welt tot sind. Tot sind natürlich viele, die das stationär betreiben. Andere explodieren, weil sie das nicht mehr so tun und auf Webverkäufe umgestellt haben. Auf besonders kluge Weise, muss man dazu sagen. Das ist jetzt auch nicht so trivial zu sagen, ja, wir gehen dann halt mal ins Internet. Ne? So funktioniert es ja auch nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist diese Growth Potentials, dieses, wo finde ich neue Produkte? Das ist, glaube ich, gerade ein Thema, das kennen wir aus der Chemieindustrie nun besonders. Da waren die Verbesserungen immer im Kleinen, aber wo sind die neuen großen Sachen? Wo sind die Megatrends, für die ich dann auch Stoffe brauche und Stoffveränderungen für morgen? Und wie komme ich in neue Konzepte hinein, Kunden zu erreichen, aber wie komme ich dann auch regional und personell in neue Märkte, die ich früher nicht erreicht habe? Und ich finde, da hat sie recht.
Absolut, absolut. Ich glaube, es ist auch ein relativ unterschätzter Weg, weil man, weil es erstmal gar nicht so intuitiv klingt. Ja, dann wachse ich einfach sozusagen. Ne? Aber am Ende ist glaube ich, auch eine Frage, die man sich auch aufgrund eines gewissen Trotz, der sich einstellt, nicht unbedingt ständig die Frage stellt, wo könnte mein Produkt denn noch eine Rolle spielen oder wo könnte auch mein Produkt mit einer minimalen Modifikation oder einem anderen Targeting eine größere Rolle spielen. Ne? Wie gesagt, es ist mit Sicherheit nicht an jeder Stelle eine Möglichkeit, aber es ist auf jeden Fall etwas, was sich zu durchdenken lohnt und ich glaube, jetzt wird es halt spannend oder wird es noch interessanter. Diese Ansätze, die wir jetzt alle diskutiert haben, sind ja nicht exklusiv, sondern ich kann ja alles davon tun.
Ja, ich darf kombinieren. Ich darf genau. An den richtigen Stellen durchaus schlanker und flotter werden. Das ist, also ich finde, Krisen sind die Chance, um mal so bürokratische Prozesse aufzuräumen. es gibt, das Stichwort des Industrietourismus, es wird halt wirklich gern gereist, auch von Menschen, die die Sprache des Ziellandes nicht so gut beherrschen. Da gehen mal Delegationen hin, die von denen wirklich kaum, da sind Leute dabei, die kennen kein Englisch und noch weniger Chinesisch. Die fahren aber alle in weit entfernte Länder. Das sind natürlich so Aufräumpunkte, ja, wo man tatsächlich mal straffen kann. Ne? Das ist, glaube ich, auch schmerzfrei. Und mir hat mal die Personalleiterin eines großen Konzerns gesagt, Herr Ahorn, es war, glaube ich, in dieser 2008er-9er-Krise, da sagte sie, ja, wir haben dann mal die Flüge gestrichen. Also so gut haben wir noch nie Geld verdient. Und bei Corona hast du es auch gesehen, da waren auf einmal Homeoffices interessant. Das sind natürlich so Sachen, gut, die liegen auf der Straße, warum willst du die denn nicht mitnehmen? Aber das kann nicht die Ausrichtung des Unternehmens sein.
Nein, aber das sind ja auch durchaus kurzfristige Einsparpotenziale, die man heben kann. Ja, also je nachdem beispielsweise, wenn ich gemietete Büros habe und ich sage, okay, jetzt geht halt mal ein Drittel ins Homeoffice.
Ja, perfekt, die Controller, die lecken sich alle Finger, die haben unter deinem Sitzfleisch schon deinen Bürostuhl weggeschoben und dann das Bürogebäude weiter vermietet. Und Dann kommst du auch gar nicht mehr zurück, dann bleibst du bitte, wo du bist.
Ja.
Oder du kriegst einen Container.
Aber ohne Bezahlung dann. Ja, aber sind ja wirklich Dinge, es gab ja wieder diesen Gegentrend nach Corona, es kommen bitte wieder alle ins Büro und so weiter. Ich persönlich muss halt sagen, ich sehe in beidem Vorteile, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde manchmal, der persönliche Kontakt ist gut. Wenn ich persönlich aber irgendwas machen muss, wo ich mich hochgradig konzentrieren muss, dann mache ich am liebsten zu Hause.
Ja, und nicht im Großraumbüro. Ganz klar. Also meine Theorie ist ganz einfache. Menschen, Manager, männlich, weiblich, divers, die sagen, Markus, du musst hier zu mir ins Büro kommen. Das ist im großen Teil der Fälle, die ich in all den Jahren erlebt habe, ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Ich habe keine Ziele für dich. Ich kann dich nicht über Remote führen, weil ich letztlich gar nicht weiß, was du tust. Oder auch nicht genau weiß, woran ich das messen soll. Und deswegen will ich, dass du hier sitzt, dann weiß ich wenigstens, dass du da bist. Wenn du so nach dem Motto, wenn sie schon nichts zu tun haben, tun sie es bitte nicht zu Hause.
Ja. Und das in meinen Augen ist das halt auch die große Schwierigkeit der Zeitmessung. Ich glaube, da haben wir an einer anderen Stelle schon mal drüber gesprochen. Ne? Aber so was sich als Standardmaß durch ganz Deutschland zieht, ist die 37,5, die 40-Stunden-Woche, die 39,5, die 4-Tage-Woche, die egal. Ja? So in meinen Augen ist, aber das ist doch der völlig falsche Maßstab. Der richtige Maßstab, den du anlegen musst, ist doch eigentlich was der Output.
Na klar, Produktivität. Ja. Und nur wenn die Produktivität steigt, kann ich überhaupt über Zeiten reden. Alles andere ist ja nur ein Verhältnis von eingesetzter Leistung zu dem, was am Ende an verkaufbarer Leistung rauskommt.
Ja, genau. Und das ist in meinen Augen absolut unterschätzt. Und du hast es gerade schön gesagt. Ne? Es ist, muss man ja auch sagen, es ist ja nicht trivial für jeden ein Ziel zu definieren und zu sagen, okay, wie kommst du da hin?
Nein, aber so funktionieren nun mal Unternehmen, glaube ich. Also ich glaube, das ist unmodern, aber ich glaube, sie funktionieren wie vor 100 Jahren nach wie vor über Ziele.
Weiß ich, aber ich glaube nicht, dass es unmodern ist, ehrlich gesagt. Also die moderneren Firmen oder die als moderner gehandelten Firmen, zum Beispiel dieses Zielsystem OKR, Objectives and Key Results, ne, ist ja eigentlich eine moderne Erscheinung, wobei die halt auch schon uralt ist. Also die ist ja von
Apple, von Andy Grove. Modell und das glaube ich aus den 60er Jahren.
Ja, das ist von Intel. Ich glaube in den 70ern, als sie Motorola verdrängt haben, haben sie das quasi gemacht. So. Also es ist wirklich jetzt nicht total neu. Ne? Man hat das halt ein bisschen aufpoliert und ein bisschen modernisiert und so. Aber das Schöne daran ist ja auch, und das finde ich macht es halt auch so modern, es weiß ja jeder, worum es geht.
Ja.
Ne? Also du weißt, auf einmal weiß ja jeder Beteiligte an der kompletten Kette, wenn ich heute das mache, hat das den und den Grund und dann erreichen wir XY.
Und die Kollegin, mit der ich sprach, die hat genau das bestätigt, was du gerade sagst und sagte, geh doch mal in die Mitarbeiterschaft. Geh mal in die Management-Ebene, geh bis auf den Arbeitsplatz, diesen berühmten Shopfloor. Die Leute sind alle nicht blöd. Und ich glaube, das ist auch eine Grundidee von Unternehmen. Wenn man einen humanistischen Grundgedanken hat, unterstellt man, ich arbeite erstmal mit klugen, motivierten, intelligenten Menschen, die eigentlich selber etwas beitragen wollen. Ich glaube einfach nicht an diese These, dass alle nur faul und dumm sind und in ihrer Ecke sitzen und dass man die eigentlich ganz zerpeitschen muss. So, wenn man diese Grundeinstellung hat, dann fragt man Menschen, wo siehst du das? Du bist am nächsten an den Kunden dran. Du bist am Bankschalter, im Vertrieb. Du rufst Menschen an, du fährst herum, du sprichst mit denen. Wo sollten wir hin? Was passiert auf dem Markt? Was wollen die? Was wünschen die sich? Ja. Menschen, die arbeiten, die eben dann auch die ihre eigenen internen Einsparpotenziale im Grunde kennen, die wissen, wo ihre Prozesse hängen. Also diese Kombination aus einer Strategie, die man sucht und entwickelt, einer sauberen Analyse, aber eben auch verstärkt. Jetzt nicht nur, ich bin ja wirklich Datenfan, aber jetzt nicht nur rein auf die Daten sich verlassend, sondern dann zu sagen, was ist die Kreativität der Leute? Also scharf zu unterscheiden, was ist unsere Zielsituation und was könnte man nicht tun? Was gibt's für Hypothesen, um irgendwas besser zu machen?
Ich bin auch absoluter Datenfan. Ich glaube, du hast halt ein Thema, was du gerade auch angesprochen hast, nämlich der Kontakt mit dem Kunden. Nicht jede Interaktion und nicht jedes minimale emotionale Signal wird ja datentechnisch erfasst. Also wenn du das tun würdest, wäre das wieder eine gute Grundlage. Allerdings ist es A, sehr schwierig und B, sagen wir ganz ehrlich, es wäre absolut unzuverlässig, weil es nicht in der Rigorosität getan werden würde,
wie es erfordert. Hoffentlich dauert es noch eine Weile, bis sowas passiert, sagen wir so. Das wäre mir ganz lieb, wenn die Überwachung noch nicht so perfekt wäre.
Ja, sagen wir es mal so. Ich glaube mittlerweile, man kann schon mehr erkennen, als eine so lieb ist. Ja, muss man ja so sagen. aber dementsprechend, ich glaube, das ist halt auch der entscheidende Faktor. Plus, es gibt ja auch immer noch einen gewissen Faktor, den ich jetzt einfach mal als Intuition bezeichnen würde, ne? Was du so mitkriegst und teilweise halt auch die Wahrnehmung auf der Gegenseite ist eine ganz andere. Ja, also selbst wir, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, wo wir meistens nicht so wahnsinnig weit weg sind, du merkst halt schon einfach, dass manchmal in dem Transfer vom Kunden zu dir schon vielleicht ein Hauch von der Intention verloren geht. Ja? Weil du halt einfach du guckst ja, klar, mit einer anderen Brille drauf. Als ja, klar. Genau. Dementsprechend glaube ich, ist es halt, umso je näher du drankommen kannst, desto besser wird das. Ja? Und dann erkennst du halt auch die Gaps viel, viel, viel besser.
Ja, ja, also da hätten wir jetzt, also Ansatz Nummer zwei schon. Ja. In deinem eigenen Unternehmen, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, sind keine dummen Menschen. Die systematisch auszuleuchten und mit reinzunehmen in diese strategischen Überlegungen, was natürlich zeitintensiv ist, aber ich meine, jetzt momentan sollten einige Unternehmen die Zeit haben. Ja, ich würde es vielleicht nicht unbedingt paaren mit der Aktion 2000 Leute gehen nach Hause, dann ist die Stimmung, glaube ich, nicht ganz so gut. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Schwierige an der Kombination dieser Neustrukturierung plus Neupositionierung, wenn man das zusammen machen will. Man hat auch immer so ein Angstgefälle dann natürlich. Aber wir hatten jetzt, Björn, wir haben das ja vor ein paar vergangenen Monaten erlebt, dass wir diesen glücklichen Zufall hatten, mal bei so einem Standort-Townhall dabei zu sein. Und ich glaube, das war so ein Fall, da war das sehr gut gelungen, wie die Standortleitung dann tatsächlich auch erklärt hat, wo sie mittelfristig die Potenziale sieht und gleichzeitig gesagt hat, selbstverständlich bauen wir um. Aber wir machen das mit geräuscharmster Möglichkeit auf minimalstem Weg. Wir machen das nicht um seiner selbst willen. Wir machen es um Gottes Willen nicht, um jetzt irgendwie den Laden nochmal auszuquetschen, sondern wirklich nur das Notwendigste. Aber danach haben wir, wenn wir gut sind, Prozesse, das nutzen wir. Und wenn das wieder losgeht, schnurrt der Laden. Wir ölen jetzt die Maschine.
Genau. Und in meinen Augen, und deswegen ist es auch ein schönes Beispiel, in meinen Augen ist das genau der Ansatz, den man auch mitgehen kann. Ja, also der leuchtet ein. Ja, das ist eine Geschichte, die irgendwo rund ist und wo du sagen kannst, ja, wenn ich das Ganze optimiere, sozusagen, ne, öffne ich mir danach auch das Potenzial, neue Dinge zu tun und Dinge anders tun zu können und besser tun zu können. Ja. Und dementsprechend lässt sich das dann viel, viel besser verkraften. Da lacht auch nicht jeder drüber. Ja, da gibt's mit Sicherheit auch Leute, die das nicht so wahnsinnig positiv wahrnehmen. Ich glaube, das ist auch eine Vorstellung, von der kann man sich sehr grundsätzlich verabschieden, den Königsweg zu finden. Ne? Sondern es muss halt irgendwas sein, was Pareto-Prinzipartig 80-20 die beste Lösung für die Leute darstellt. Ja. Und das muss man halt auch sagen. Das ist halt die ja auch einer der Hintergründe, warum man diese Dinge tut.
Ja, ich glaube, Schmerz ist an sich nicht schlimm, solange Menschen den Sinn erkennen und solange es erträglich bleibt.
Ja, respektive, du kannst ja auch mal umdrehen, die Denkpyramide. Ne? Ich sag mal, wenn du bestimmte Dinge nicht tust, riskierst du im Zweifelsfall, dass alle untergehen. Also das ist ja auch eine bittere Realität, die auch dazu gehört. Ne? Also ja, in dem absolut. Sinne ist es ja nicht so, dass Nichthandeln ein Vorteil wäre, sondern ganz im Gegenteil. Du musst handeln, ja, du musst etwas tun, damit du da hinkommst.
Jetzt haben wir zwei Punkte. Den zweiten hatten wir schon. Jetzt brauchen wir noch einen dritten, denn wir brauchen ja mal drei. Innovation wäre mein dritter Punkt, wenn ich mir was wünschen darf. Und das, was du ganz am Anfang angesprochen hast. Wie werden aus deiner Sicht Firmen, wie gewinnen die diese Fähigkeit zurück, die die vor 100 Jahren mal hatten? Also es gibt ja diesen alten Satz, die Deutschen haben die besten Produkte des 19. Jahrhunderts. Autochemie, Kraftwerk, Energie, Elektrizität.
Das heute noch.
ist ein bisschen gemein im 21. Jahrhundert. Ist auch ein bisschen sehr harsch wahrscheinlich. Aber nochmal, die waren ja mal da. Die waren alle mal innovativ, erfinderisch und so weiter und so fort. Wie gewinnen die das heute wieder zurück?
Also zum einen, es koppelt sich ganz gut mit dem Punkt, den du eben gesagt hast. Ich glaube, es ist gar nicht so, dass du zwingend keine Leute mehr hast, die das wollen, sondern du musst dir bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten zurückholen. Also du hast ein R&D-Department mit Sicherheit, wo du Leute hast, die durchaus innovationsfähig sind. Und ich glaube, du musst einfach die zum einen, fangen wir anders an. Ja? Das, was, glaube ich, den deutschen Unternehmen am meisten abgeht, ist schnell zu experimentieren und schnell an den Markt zu kommen.
Ja.
Also das heißt, man geht sehr lange in ein Labor, ja, und tüftelt so lange, bis es perfekt ist und dann geht's an den Markt.
Du meinst so ein Rapid Prototyping. Zu verstehen, ja, 80% Fertiggrad ist besser als 100% und dann viel zu spät. Ne?
Schnelles Marktfeedback, schnell einführen und schnell damit zum Kunden kommen. Weil die Schwierigkeit, die du hast, mittlerweile, wenn du zu lange daran arbeitest, beholt dich sehr, sehr schnell jemand, der halt genau diese 80% Lösung hat, der dann im Zweifelsfall aber den Vorsprung hat, das Kundenfeedback schon eingeholt zu haben oder bestimmte Daten schon gesammelt zu haben, die die Fähigkeit des Produktes erhöht und so weiter. Ne? Und du musst halt sagen, mittlerweile, gerade dadurch, dass viele Dinge softwaregetrieben sind und datengetrieben sind, hast du natürlich, je schneller du Daten sammeln kannst und je mehr Daten du hast, hast du einen massiven Marktvorteil. Und dementsprechend ist halt diese Time-to-Market noch viel wichtiger geworden. Und ich glaube halt auch, diese technische Exzellenz, die man in Deutschland hat, und die hat man mit Sicherheit, ne, die muss man halt so einsetzen, dass man das halt auch als Wettbewerbsvorteil darstellen kann. Ja, also das heißt, am Ende muss ich mir die Frage stellen, was kann ich als Unternehmen besonders gut und wie kann ich das quasi an die Marktbedürfnisse anpassen?
Ja, und ich glaube, es gibt noch einen Punkt bei dem, was kann ich besonders gut? Das hat ein Kunde von uns mal gesagt. Der meinte, Markus, die Leute, die wirklich innovativ sind, die sind extrem anstrengend. Die sind eigentlich gar nicht kompatibel für Unternehmen. Das sind alles Typen wie ihr, die sich dann selbstständig machen und irgendwie mal weggehen. Aber wir wollen die aber uns haben. Und wir müssen lernen, die zu dulden. Wir brauchen diese extrem anstrengenden Nervensägen, denn das sind diese Kreativlinge, die das entweder bei uns durchziehen oder dann weggehen und es woanders machen. Aber die neigen wir dazu, als Erste zu ersticken, weil die uns natürlich den ganzen Tag nur den Nerv töten.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es gibt von OMR eine Dokumentation über Jung von Matt. Ja. Und die Dokumentation heißt 30 Jahre unzufrieden. Weil der größte Treiber, ne, und sie haben halt dann auch Remy Format, ne, der größte Treiber für Leute, die so sind, ist, es ist nie gut genug.
Oh ja.
Ja,
also es heißt ist. Heißt der nicht eigentlich Remy Matte? Ach, das ist sein Bruder. Heißen beide Remy.
wenn Martin Remy heißen würde, wäre es immer unentschieden. aber das macht es halt auch wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend.
Ja, klar.
Weil halt solche Leute, die, dadurch, dass sie immer unzufrieden sind,
ja, natürlich
auch immer getrieben sind. Ne?
Zufrieden bis Chef rein, das ist ganz schrecklich. Also das ist ich darf das Wort gar nicht sagen. Ich bin absolut deiner Meinung. Du brauchst aber, glaube ich, zwei Sorten. Du brauchst diese einen Querulanten, die querulant sind, weil sie mit dem Erreichten immer unzufrieden sind. Das ist eine hervorragende Eigenschaft, glaube ich, ja. Die natürlich dann auch in der Ausprägung dann zu Perfektionismus führt. Es gibt diese alte Geschichte von Steve Jobs. Also es gibt ja, glaube ich, zwei oder drei Geschichten über ihn, aber hier ist also jetzt eine, die vielleicht nicht alle kennen. Der hat sich die Computer von innen angesehen und hat gesagt, nee, so machen wir das nicht. Und dann die Leute sind wahnsinnig geworden. Haben gesagt, also damals ging es noch um Hardware, das hat man ja noch über die Anordnung nachgedacht, wie kriegt man das alles, wie stopft man das in so ein Ding rein? Hab gesagt, nee, wenn einer jemals diesen Computer aufmacht und das sieht aus wie Kraut und Rüben, das machen wir nicht. Wir räumen das auf, das kommt bitte nach links, das kommt nach rechts, dann sieht das hier auch ordentlich aus. Und die Leute haben gesagt, du bist total bekloppt. Erstmal macht niemals so einer einen Computer von innen auf und wenn, repariert er ihn oder schmeißt ihn weg. Und er hat gesagt, das ist mir vollkommen egal. Meine Produkte sind innen und außen perfekt. Und das ist... Das ist schon ein Hardcore-Ansatz für Qualität und Unzufriedenheit, finde ich. Und der zweite ist der, dass du sagst, da sind aber auch diese Nervensägen im Sinne von, nein, ich habe hier mal eine Idee und ich mache jetzt diese Nespresso-Kapseln und renne damit durchs ganze Unternehmen und an allen vorbei und werde bis alle sagen, schmeiß den raus. Der ist jetzt an allen Ebenen vorbeigegangen, der hat alle Hierarchien verletzt, bis irgendeiner kommt und sagt, oh, das ist ein gutes Produkt, damit verdienen wir die nächsten 10 Jahre uns nicht nur dumm, sondern auch dumm und dämlich.
Ja, dementsprechend, also, was ja spannend ist, und das ist halt genau ein Punkt, der, glaube ich, nicht systematisch ausräumbar ist, ne, aber es gibt halt viele, viele Beispiele, wo Leute eine heute retrospektiv geniale Idee haben, die durch die Gegend gerannt sind, ja, und wurden ständig abgelehnt. Walt Disney mit Disneyland war bei 54 Banken, hat nie einen Kredit gekriegt. Also, ist ja häufiger so, ne? Und man muss aber halt auch sagen, in den Unternehmen ist es wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig für Charaktere, die diesen Innovationsgeist haben, zu überleben. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ein gespaltenes Verhältnis dazu. Es gibt ja oft diese Ansätze, dass man sagt, dann baut man so Schnellboote oder so Incubators oder was weiß ich was. Das kann funktionieren, das muss man aber sehr, sehr gut können. Also da muss man halt trotzdem noch irgendwie die Konnektivität zwischen der Muttergesellschaft und der Tochter erhalten haben. Und was ich daran ein bisschen kritisch finde, ist, du hast halt immer noch diese Fallback, dass du ja doch noch irgendwie die Muttergesellschaft hast sozusagen. Was es dann halt nicht so getrieben macht wie so ein ganz klassisches Startup oder ein Unternehmen, was quasi aus dem Nichts kommt.
Ne? Ja, es gibt, glaube ich, ein Positivbeispiel, Stahl. Da gibt es einen großen Stahl. Den habe ich mal live erlebt. Also das ist ein Stahlanlagenbauer. Mhm. Die hatten ihre Konzernstruktur eigentlich, also nach eigener Aussage, ich hätte das nie so unhöflich gesagt, aber wir haben das so ein bisschen zusammengewurschtelt. Wir haben halt über die Jahre alles gekauft, was Rang und Namen hat, und am Ende ist das so ein Baukastenkonzern geworden und die konnten sich das leisten, die haben dann tatsächlich diesen Inkubator gebaut und ihr ganzes Digital Lab in so eine Gruppe getan. Ich glaube aber, dass das die Ausnahme ist. Ich bin völlig bei dir, denn das löst das Kernproblem nicht, dass die Unternehmensorganisation ja nicht lernt, mit Querulanten überhaupt umzugehen.
Ja.
Also das ist natürlich dieser dringende Wunsch. Ich meine, es gibt noch einen dritten Weg, dass du es machst wie in der Pharmaindustrie. Du kaufst einfach Startups, wenn die eine tolle Idee haben. Oh, ein neues Krebsmedikament, das ist genau das, was wir brauchen. Flupp, dann werden die ab einer gewissen Phase der Reife auf Glück gekauft, in der Hoffnung, dass sie das bis zu Ende entwickelt kriegen. Das geht natürlich auch, dann kaufst du einfach Gehirne. Aber ich finde, das löst ja auch wiederum unser Problem nicht, zu sagen, dieses Neuerfinden, was wir ganz am Anfang hatten. Und jetzt haben wir das ganze Problem nochmal bei den Produkten. Und also das eine war ja die Neupositionierung durch sich selbst neu zu erfinden. Und jetzt sind wir bei der Neupositionierung durch innovative Produkte.
Ja.
Und beides ist eben, glaube ich, das ist somit das Schwierigste, was man machen kann. Vor allem, wenn man die Fähigkeit mal hatte und sie dann eventuell sogar verloren hat.
Ja, genau. Und ich glaube halt, die Innovation braucht halt einen gewissen Freiraum sozusagen, ne? Braucht halt eine gewisse Experimentierfreude. Und ich glaube, das ist halt etwas, was halt oft dann nicht konzernkompatibel wird. Ne? Da wird ein Projektplan geschrieben, da wird gesagt, okay, heute das, morgen das, morgen das, morgen das. Und ich glaube, das ist zu tight. Das heißt aber nicht, dass Innovationsgeschäft nicht managebar ist, aber es ist halt managebar über Mittelwerte.
Das Gemeine ist die Finanzierung, dieses Funding intern. Wir hatten das vor Jahren in einem wirklich großen Chemiekonzern, die hatten sich für das, also es ist über 10 Jahre her, das muss man dazu sagen, also wenn ich jetzt rückrechne, 2009 ungefähr, also na, 15 Jahre bald, mit dem Thema, man glaubt es kaum, sie hatten als Megathema CO2 und haben gesagt, das wird alles kommen. Klima wird kommen, CO2 wird kommen, also jetzt nicht wegen des Treibhauseffekts alleine, der wirtschaftliche Teil werden die Zertifikate sein, das wird alles kommen, das wird alles teurer werden, werden die Anreize größer, wir brauchen Produkte, die das einsparen, in großen, großen, großen Mengen. Die haben ein Forschungshaus aufgesetzt mit, ich glaube, 30 Mitarbeitern damals, alle frisch reingeholt, das war jetzt genau deine Inkubator-Idee, das war auch im Hochrisikogeschäft, keine Kunden, keine Produkte, wir wissen nicht, wie der Markt aussieht und es ist auf 10 Jahre. Das Lustige ist, die haben Dinge erfunden, die hat man unterwegs dann eingestampft, weil zwei Punkte dazu kamen. Man hat die Fertigungsskalierung unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Man hat es teilweise auch technisch nur halb beherrscht, muss man leider auch sagen. Aber das sind Dinge, von denen wir heute reden, die fehlen in Deutschland. Ich sage jetzt nicht, welches Produkt das ist, dann weiß sofort jeder die Kette. Aber interessant waren für mich auch die das bezahlen mussten. Das waren nämlich die operativen Geschäftsbereiche, die alle gesagt haben, prima, die machen Jugendforscht und wir verdienen das Geld dafür. Warum ist das gemein? Wir werden mit Kostensenkungen und Effizienzsteigerungsprogrammen gepeinigt, überweisen unser Geld an die Konzernkasse und die nehmen das mit beiden Händen wieder raus, damit diese jungen Leute rumtoben dürfen. Und da hast du, glaube ich, einen Teil des Problems ganz gut beschrieben, ne? Durch diese Leute.
Ja, es ist natürlich eine, sagen wir mal, auch eine sehr eingeschränkte Weltsicht, ne?
Muss man ja klar, nachher, aber das ist von einem Modell der Kennzahlen.
Ja, klar. Gut, am Ende musst du natürlich auch sagen, du, also natürlich brauchst du Freiräume, aber Freiräume heißt ja auch nicht, dass jeder machen kann, was er will. Ne? Also das ist ja, also das sind immer Dinge, die werden immer verwechselt. Ne? Freiräume heißt, natürlich kann ich mich in einem gewissen Bereich bewegen, aber natürlich auf ein Ziel hin.
Was ich damals gelernt habe, und das war eine interessante Sache, jetzt sind wir man soll ja nie gerade mit geraden, man muss ja immer ungerade Anzahlen von Punkten haben, aber jetzt kommt Nummer 4, also entweder wir hören jetzt auf und springen die Regel oder wir denken uns noch einen 5. aus. Was ich damals gelernt habe, war Portfolio-Management. Ja. Und das ist ein wirklich interessanter Ansatz. Ich mache mir feste Regeln für die Wirtschaftlichkeit von Produktentwicklung, sofern ich das absehen kann. Und dieses Absehen ist in jeder Phase anders. Ich lerne ständig dazu. Ich habe verschiedene Projekte mit Produkten, die alle nicht fertig entwickelt sind. Ich habe in verschiedenen Phasen habe ich verschiedene Kenntnisse über den Markt. Das heißt, meine Schätzungen, die sind am Anfang massiv ungenau und gegen Ende der Fertigstellung werden die viel genauer. Ich vergleiche all die, berücksichtige diese Unsicherheiten und habe jetzt ein Portfolio von 20 laufenden Projekten, die ich aber alle an einer Hurdle Rate messe und über diese Hürde muss jeder rüberspringen. Und wer das an irgendeinem Punkt nicht mehr schafft, dessen Projekt wird gekillt. Und unser Maßstab war damals, oder die Zielrichtung, kill early, kill sweet. Das Ziel war also, Produkte möglichst früh zu erkennen, die wir rausnehmen, um Platz zu machen für welche, die profitabler werden. Und das fand ich kam, glaube ich, aus der Pharmaindustrie. Wir haben es dann in einem anderen Produktbereich übernommen. Und es ist auch nicht ganz ohne. Es ist jetzt nicht das Trivialste der Welt. Das ist eine interessante Art von Multiprojektmanagement. Aber das finde ich ein probates Verfahren, um viele Innovationsprojekte parallel in die Welt zu kriegen.
Also ich sage mal so, das war jetzt genau, oder Den Ansatz meinte ich mehr oder weniger über Mittelwerte, ne? Dass du am Ende eigentlich sagst, du hast einen kompletten Funnel von Dingen, die du tust, ne? Und am Ende mittelt sich quasi der Erfolg raus, ne? Wenn du ein sehr erfolgreiches Produkt hast, kannst du dir die Fehlschläge wieder erlauben. Ist quasi der gleiche Ansatz wie, beispielsweise ja auch bei Startups und Venture Capitalists, die am Ende ja eigentlich genau das gleiche Geschäftsmodell verfolgen.
Ja, genau.
Ich setze auf eine Menge von Rennpferden und ein Rennpferd ist halt super und die anderen Rennpferde sterben halt auf der Rennbahn.
Oh,
ja, das ist sehr traurig, aber leider die Realität.
Das war mein Lieblingssatz am Ende des, Simpson-Films. No animals were hurt during the making of this Zeichentrickfilm.
Hm. Ja. Das ist auch schön zu hören.
Absolut. Ja, jetzt haben wir vier. Denken wir uns noch einen fünften aus? Oder?
Ich habe noch einen fünften Pseudopunkt, sagen wir es mal so. Mhm. Kostensenkung könnte man ja durch etwas machen, was im Moment durch die Medien geistert, nämlich KI. Welche Chance hat KI, Kostensenkung in meinem Unternehmen durch Effizienzsteigerung?
Für Kostensenkung ist das Ding super geeignet, weil ich ja aus den Daten der Vergangenheit bessere Punkte finde, an denen das funktioniert hat, oder ich kann Szenarien vergleichen und die alle mal durchlaufen lassen. Also das ist, glaube ich, mittlerweile Tagesgeschäft bei uns. Sowohl, sagen wir mal, in dem Produktivbereich, also wo haben wir die besten Erfahrungen gemacht, sagen wir es so. Überall dort, wo Unternehmensbereiche sehr technisch orientiert sind, weniger da, wo sie schon immer wirtschaftlich orientiert waren. Das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt. Also da, wo Unternehmen sehr stark ihre Logistik, ihre Lagerhaltung optimieren, das geht mit den klassischen BWL-Methoden. Dort, wo man Umsatz und Pricing vergleicht, also jeder sagt, da gibt es noch Optimierungspotenzial, aber da würde ich sagen, da ist der KI-Ansatz aus unserer Sicht nicht so erfolgreich wie lustigerweise überall dort, wo man produziert, wo man instand hält und wo man Supply Chains betreibt. Da ist im Allgemeinen wirklich noch viel zu holen, weil es da wirklich, ich habe eine Vielzahl von Variablen und ich habe eine Schwierigkeit für Menschen, diese Komplexität zu überblicken. Ja. Wo ich der KI, trotz aller Liebe zu ihr, derzeit, also jetzt möge sie mir das verzeihen, wenn ich nach Hause komme. Liebe KI, hör jetzt bitte weg. Ist bei der Kreativität neuer Geschäftsmodelle, Umsatzsteigerungsprogramme, da sehe ich den Einsatz momentan rudimentär. Denn da habe ich ja genau das Problem, dass ich aus Daten der Vergangenheit, das ist ja genau kontradiktionär zu dem, was wir jetzt besprochen haben, wenn ich jetzt nur die Vergangenheit fortschreibe, ja, aber etwas kreativ Neues zu machen, da hoffe ich, dass wir Menschen dem Computer da doch noch eine Weile überlegen sind.
Ja,
und das also ich sage das.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, da gehen die Meinungen ja sehr, sehr stark auseinander. In meinen Augen wäre das ja schon eine Form der General Artificial Intelligence. Also wenn sie wirklich so weit denkt, dass das völlig Neues geschaffen wird. Dementsprechend, ich sehe das auch noch nicht und muss halt auch sagen, also viele der Leute kommen ja nicht aus dem Bereich, den du jetzt gerade geschildert hast, sondern eher aus dem Bereich, ich habe jetzt irgendwie einen schicken Chatbot und der sucht mir was weiß ich was raus. Da sehe ich, glaube ich, im Moment noch leicht übersteigerte Erwartungen. Bei dem Thema, was du eben gesagt hast, ich sag mal, das haben wir ja beide schon mehr als häufig gesehen. Ich glaube, da liegt das viel, viel, viel größere Potenzial.
Ja, das ist ja das, was wir Entscheidungsmaschinen nennen für den betriebswirtschaftlichen Alltag oder den Management-Alltag, in einer Komplexität von Handlungsdickicht, Entscheidungsalternativen rauszusuchen, zu bewerten, einen Szenarienvergleich zu machen, die beste nach oben zu stellen, die schlechteste nach unten und die dann als Maßnahmen vorzuschlagen. Und da muss man ehrlich sagen, dass das klappt. Ja, natürlich immer abhängig von der Datenwelt und von dem Domänenwissen, mit dem man die antrainiert. Aber wenn das mal gemacht ist, das klappt super. Das ist, glaube ich, geringer der Engpass. Da sehe ich sogar die Lösung für das, was du ganz eingangs gesagt hast, die Lösung zum demografischen Problem. Mit weniger Leuten mehr komplexe Entscheidungen sicherer zu treffen.
Ja,
zum einen jetzt diese Kombination für die Innenstrukturierung, da lohnt sich der KI-Einsatz und damit schaffst du jetzt ressourcenfrei, um zu sagen, für diese Außenneupositionierung, kommt, da setzen wir uns mal einen Raum, aber da müssen wir dann selber nachdenken.
Ja, zum einen das und zum anderen, ich sage mal, egal ob man es jetzt sofort einsetzen möchte oder ob man es vorbereiten möchte, ich glaube, das Konservieren von Wissen über solche Chatmaschinen und so weiter ist, glaube ich, ein riesiges Thema. Ne?
Weil jetzt müssen im Moment noch, da müssen wir noch mal einen extra Podcast machen, fällt mir gerade ein.
Das
so ein bisschen für die Eigenwerbung. Es geht ja nicht, dass das nicht die ganze Welt weiß. Es sind 8 Milliarden Menschen und nicht alle 8 Milliarden hören uns. Das, was ich persönlich eine Zumutung finde. Ich
wollte sagen, das ist die schockierende Nachricht. Nicht alle 8 Milliarden haben bisher unseren Podcast gehört. Liegt aber, glaube ich,
primär daran. Haben auch mehr als 7 Milliarden nicht extra die deutsche Sprache erlernen, nur um uns zuhören zu dürfen.
Ich wollte es gerade sagen. Ich fürchte, es liegt einfach nur daran, dass die meisten nicht deutschsprachig sind. Sonst wäre das, glaube ich, völlig anders. Bei diesem Straßenfeger-Thema Industrie.
We can change this at any time.
Ja.
Any time. Ja, any time ist gerade abgelaufen, glaube ich, ne?
Ja, was heißt abgelaufen? Ich sage mal so, ich weiß ja, dass auf dich noch ein äußerst knackiger, also ich hoffe, er ist weiterhin knackig, Salat wartet.
Welkt hier vor sich hin, muss ich sagen, aber er guckt mich die ganze Zeit schon an.
Also du bist quasi heute Markus Welke, wenn man so will. Dementsprechend, ich glaube, wir haben auch eine relativ illustre Reise unternommen und würde damit sagen, vielen Dank all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die bis hierhin wieder durchgehalten haben. Wir versprechen erneut keine Geschenke, weil diesmal konnte auch gar niemand die für uns verteilen. Deswegen können wir das heute nicht versprechen. Sollte es aber jemanden geben, der bis hierhin gehört hat und sagen, das ist eine Unverschämtheit, dass es hier noch nicht mal Geschenke gab, dann bitte melden.
Und in unseren Podcast kommen.
Und in unseren Podcast kommen, genau. Als Wildcard quasi. Oh. Das finde ich gut. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.